Wir möchten dich mehr erleben. Wir möchten, ja Herr, erleben, wie das ganz Alltägliche, das ganz Banale wirklich für uns zum Gottesdienst wird, weil du so real bist, Herr, weil wir mit dir verbunden sind, weil wir spüren, dass du da bist, weil wir wissen, dass du da bist, weil wir mit unserem ganzen Herzen dir dienen. Wir möchten deine Wunder sehen. Wir möchten deine Kraft erleben in unserem Alltag. Wir möchten deine Weisheit erleben in unserem Alltag und deinen Mut in unserem Alltag. Wir möchten erleben, wie wir mutig dich bekennen, mutiger als jemals zuvor, zu dir stehen, zu der Wahrheit stehen, für dich leben, Herr. Danke für diesen Morgen, dass dein Wort frei macht und froh macht und neue Stärke gibt. In Jesu Namen. Amen. Ja, guten Morgen, auch von mir. Die Predigt heißt, ich schäme mich nicht. Das ist eine gänzlich neue Predigt, die, also zu diesem Thema, glaube ich, in den 25 Jahren unseres Gemeindelebens hat keiner darüber gepredigt. Deswegen nicht denken, kenne ich schon, ich hoffe, du kennst es noch nicht. Ja, wie ist das eigentlich? Sollen wir uns schämen als Christen? Sollen wir uns nicht schämen? Oder wofür sollen wir uns schämen? Das sind ja wichtige Fragen, oder? Und ich möchte mal einige Bibelstellen dazu bringen. Fangen wir mal an mit Römer 1, Vers 16. Die ist bekannt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen? Also wir wissen, dass das Evangelium eine gute und frohe Botschaft ist. Und genau das ist es, was wir verkünden sollen. Eine gute und frohe Botschaft. Nämlich die gute Nachricht, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und für uns alles bezahlt hat, damit wir nicht mehr von Gott getrennt sein müssen, dass wir Kinder Gottes heißen können, direkten Zugang zum Vater haben können, gerettet zu sein und ein neues Leben zu haben. Also in dieser Botschaft geht es eigentlich weniger oder gar nicht um Verbote, sondern um Beziehung. Und zwar um Beziehung zum lebendigen Gott. Und das genau ist es, wozu ich euch einladen möchte, der das noch nicht für sich nachvollzogen hat, um eine Beziehung zu Jesus Christus, um an ihn zu glauben und mit ihm zu leben und dass er dann dein Retter und dein Herr ist. Und wenn du zu dir irgendjemand mal gesagt hat, an Gott zu glauben ist schwierig, oder du hast es dir selber gesagt, ist schwierig. Ich sag dir, nein, es ist nicht schwierig. Und die allermeisten hier, die hier sitzen, die können das bestätigen. Es ist nicht schwierig, an Gott zu glauben. Es ist sich ein Konstrukt zu machen, wieso es keinen Gott gibt. Ich glaube, das ist viel komplizierter. Deswegen, der Herr ist da, der Heilige Geist ist da und Jesus Christus möchte, dass du ganze Sachen mit ihm machst. Paulus schreibt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum nicht? Weil das Evangelium sind keine leeren Worte, sondern es hat die Kraft, Rettung zu bringen. Ich vermute, dass es die allermeisten von uns sich schon mal geschämt haben, dass da Werte vertreten wurden in einem Gespräch und du hast geschwiegen. Oder sich zu bekennen zu einem Gott, den man nur durch Glauben sehen kann und nicht mit den Augen. Oder weil man auch manchmal gar nicht so weiß, was man da eigentlich so zu sagen hat. Und mir geht das jetzt gar nicht um die Vergangenheit, wo wir eben versagt haben, überhaupt kein bisschen. Für unser Versagen ist Jesus Christus gestorben. Mir geht es um heute, um morgen und um die Zukunft dabei. Unser Gott ist nicht peinlich. Überhaupt nicht. Er ist großartig und er ist allmächtig. Und dank sei Gott, wir dürfen uns hier ohne Repressalien und Verfolgung als Christen in Deutschland outen. Dafür sollten wir sehr, sehr dankbar sein. Aber auch gerade da, wo Verfolgung ist, da stehen unsere mutigen Glaubensgeschwister wirklich zu ihrem Gott. Und die Zahl der Christen nimmt andauernd zu. Und überhaupt sind wir nicht alleine, eine kleine verschworene Gruppe hier, überhaupt kein bisschen. David Barrett, ein renommierter Forscher, hat 2003 erforscht, wie viel Pfingstler und Charismatiker es gibt. Das ist lange her, wir sind sehr gewachsen. Das waren 540 Millionen weltweit Pfingstler und Charismatiker. Christen weltweit, 1.990 Millionen Christen. 2017, nur mal so als kleine Zahl, nur die Pfingstler im Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden, also nur unser kleiner Verbund, waren 56.275 Mitglieder in Deutschland. Und innerhalb der letzten 10 Jahre sind wir um 44% gewachsen, nur unser kleiner Bund. Und Pfingstler und Charismatiker in Deutschland werden vermutet 300.000. Und wir sind am Wachsen. Amen. Wir arbeiten dran, ja, wir arbeiten dran, dass wir mehr werden. Mehr errettete, freie und fröhliche Menschen. Und wenn ich das hier Zahlen sage, dann meine ich gar keine Zahlen, ich meine Menschen. Menschen, die gerettet worden sind und Menschen, die Interesse daran haben, dass andere gerettet werden. Und die Bibel sagt uns, dass Freude im Himmel über einen Menschen ist, der Buße tut. Das heißt, jedes Mal, wenn einer weltweit sagt, ja, ich nehme Jesus als Heiland an, ist Jubel. Ist Jubel. Und unser größter Jubel als Gemeinde sollte es sein, wenn Menschen Jesus Christus annehmen. Und wenn sie dann getauft werden, wir werden feiern, Geschwister, wir werden feiern. Wir werden euch feiern, die ihr euch taufen lasst und diesen nächsten Schritt geht mit Jesus Christus. So. Nochmal zurück zum sich schämen. Ich schäme dich des Evangeliums nicht. Und ich möchte dir in der Weise Mut machen. Sich schämen ist nicht unsicher sein. Sich schämen ist nicht, wenn ich mich um Mut ringen muss. Sich schämen ist nicht, wenn ich rot werde, weil ich aufgeregt bin, ich schwitze vielleicht oder ich finde keine Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist nicht Schämen. Das ist mangelnde Übung oder sowas in der Art, okay? Sich schämen passiert im Herzen. Er ist mir nicht kostbar genug, als dass ich mich zu ihm bekenne. Stellt euch das, ich will das mal ganz menschlich herunterholen im Bild. Angenommen, ich hätte eine Freundin, oder ich denke, die ist mir eine tolle Freundin, die ist super, die meint es echt ernst mit mir, mit der werde ich sozusagen, das wird meine Freundin fürs Leben, so für mein ganzes Leben. Und dann höre ich, wie meine Freundin zu mir befragt wird und dann sagt sie nichts. Nö, ist nur eine Bekannte von mir, ist gar nicht meine beste Freundin. So ist das, wenn wir uns nicht zu Jesus stellen, wenn wir schweigen und er sagt, ich bin doch dein Freund. Jesus sagt, ich bin dein Freund. Deswegen lasst uns auch Freunde Jesu sein und ernsthaft dabei sein. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen und dir zu überlegen, wie wertvoll ist dir Gott? Gestern beim Männertag gab es so Zeiten, wo man sich halten konnte. Die Männer war es ganz ruhig und dann liefen draußen welche rum. Wir konnten das ja nicht direkt sehen, aber so von Ferne. Das ist gut, innezuhalten, mal nachzudenken. Nicht am Wesentlichen vorbeilaufen, nicht wie ein Hamster im Rad. Und ich glaube, wir alle haben alle viel zu tun, oder? Für manche ist es dran, erstmals oder wieder zu sagen, Herr, ich mache ganze Sache mit dir. Es kann auch sein, dass du dich normalerweise überhaupt nicht schämst, aber vor einem Menschen oder einer Menschengruppe, deren Meinung du fürchtest, deren Urteil du fürchtest, wo du lieber schweigst, dann ist das heute Morgen an der Zeit, das zu durchbrechen, zu sagen, deine Meinung, mein Gott, ist mir wichtiger, als was diese Clique von mir denkt oder meine Familie, meine Arbeitskollegen oder wer immer. Dieses Römer 1, Vers 16 kann man gut für sich auch als Proklamation benutzen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht mehr. Es ist doch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Ich glaube, Gott will uns so enorm mutigen Christen machen, und zwar jeden von uns. Christen, die sich über ihren Gott freuen, deren Bestreben es ist, von ihrem Gott zu erzählen und ihn auch zu erleben. sowohl ihn mit ihrem Mund zu bekennen, als auch mit ihrem Leben zu erzählen. Und das Leben redet sehr laut. Wollen wir mal weitersehen, wie das so ist mit dem Schämen. 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 12. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium noch der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das ist der 2. Timotheusbrief, das ist der letzte Brief des Paulus, bevor er hingerichtet wurde. Das Datum wurde ca. 67 nach Christus datiert. Und in dieser Zeit versuchte Kaiser Nero, die Verbreitung des christlichen Glaubens aufzuhalten, indem er alle Christen verfolgte. Paulus war ein Gefangener in Rom. Und wenn man den 2. Timotheus genau liest, dann kann man feststellen, dass er in einem kalten Kerker eingesperrt war, dass er angekettet war, dass seine Freunde ihn größtenteils verlassen hatten. Und selbst die Leute, die ihn besuchen wollten, hatten Schwierigkeiten, ihn zu finden. Und dazu kam noch, dass er wusste, dass sein baldiger Tod nahte. Das war seine Situation. Und in dieser Situation schreibt Paulus dem Timotheus zwei Dinge, deren er sich nicht schämen soll. Das erste ist, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Die Zürcher Übersetzung sagt, schäme dich nicht, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn. Und im Vers 7 davor, wenn man das liest, da steht, dass Gott uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben hat, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus war in dieser Verfolgungssituation mutlos geworden. Und Paulus schreibt ihm hier, du hast doch einen Geist der Kraft. Schäme dich nicht. Wir sind doch errettet und berufen worden. Genauso du. Schäme dich nicht, du bist gerettet und berufen worden. Du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und dann schreibt er noch, schäme dich meiner nicht. Dieser Paulus gefangen genommen, verlassen, scheinbar besiegt. Scheinbar half ihm Gott ja nicht raus. Das sagt mir, schäme dich nicht für deine Glaubensgeschwister, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn sie leiden, wenn sie besiegt zu sein scheinen oder in aussichtslosen Situationen stecken. Und Paulus sagt in Vers 12, ich schäme mich nicht in meinem Leiden, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich finde das stark. Er weiß, dass durch Jesus der Tod zunichte gemacht worden ist. Er weiß, dass Jesus Leben und Unvergänglichkeit gebracht hat. Er weiß um seine Allmacht. Er weiß, was ihm anvertraut wurde. Und er weiß, wohin er geht. Das reicht ihm. Das ist so wichtig für uns, diese wachsende Beziehung zu Gott zu haben. Eine Beziehung, die auch Leiden aushält. Mario hat letzte Woche gesprochen vom Gleichnis vom Seemann. Da war das Steinige und das sind die gewesen, die das Wort mit Freuden aufgenommen haben. Aber wenn denn Drangsal kam oder Verfolgung, dann ärgern sie sich. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen dich festzulegen, Drangsal auszuhalten, um des Namens Jesu willen. Das nächste, Lukas 9, Vers 25 und 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner oder meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Was heißt die ganze Welt gewinnen? Geld, Ansehen, Bewunderung, Macht, machen, was man will. In den Versen davor geht es um die Bedingungen der Nachfolge. Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Vers 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wenn wir uns der Welt anpassen, seine Worte nicht über unserem Leben hochhalten, nicht den Maßstab unseres Lebens sein lassen, nicht seine Worte und Werte, alles, was wir vom Wort wissen, in angemessener Weise vertreten, werden wir uns selbst verlieren. Wir werden uns selbst nicht treu sein. Erst Gott nicht und dann uns selbst nicht. Dann ist die Integrität dahin. Andere werden uns nicht glauben, wir werden uns selbst auch nicht glauben. Wir werden uns verlieren oder einbüßen. Das heißt, wir sind verbogen ohne die richtigen Werte und Ideale und ohne ein wertvolles Leben. Deswegen sage ich dir, tritt rüber, mach ganze Sache mit ihm. 2. Korinther 4, Vers 1 und 2. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglis, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Es gibt Dinge, da muss man sich schämen, aber nicht des Evangeliums und auch nicht unseres Herrn Jesus Christus. Paulus spricht hier von geheimen Dingen, deren man sich schämen muss. Was mag das wohl sein? Ich denke, das ist alles das, was man verstecken möchte, wo man sich schämen würde, wenn die anderen es wüssten. Und wenn das jemand betrifft, Paulus sagt, wie man mit sowas umgeht. Wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Wie entsagt man sich? Man sagt sich, damit ist jetzt Schluss. Ich höre damit auf. Die Folge davon ist, ein gutes Gewissen, man muss sich nicht mehr schämen. Römer 6, 18 bis 23. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Früher, steht hier, haben wir uns der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt. Wisst ihr, was wir jetzt machen sollen? Wir stellen unsere Glieder als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit zur Verfügung. Damals gab es Dinge in unserem Leben, da mussten wir uns schämen. Aber du jetzt als Christ bist du freigemacht von der Sünde. Du kannst das lassen, worüber du dich schämst. Und ich glaube, wir sind einige. Du tust Sachen, du sagst, ich bin Christ, ich bin doch errettet. Gott möchte dir dieses heilige Leben schenken. Psalm 119, Vers 45 und 46. Und ich werde wandeln in weitem Raum, sagt der Psalmist David, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Hier finden wir drei Schlüssel zu einem Leben ohne Scham, ohne das Evangelium zu bekennen. Das erste ist, ich will reden. Das zweite ist, ich will mich nicht schämen. Und das dritte ist, egal vor wem es ist. Und hier spricht er sogar von Königin. Ich will reden, aktive Bereitschaft. Und was ist, wenn ich nicht reden will? Dann brauchst du neue Festlegungen, eine neue Entschlossenheit, eine neue Hingabe. Wir wissen, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Und dieser wiedergeborene Geist will sehr wohl Christus bezeugen. Und wenn die Seele laut schreit, ich bin so ungeliebt, ich bin so zu kurz gekommen, ich habe keine Lust, und der Leib schreit, ich bin so müde, ich will vorm Fernseher sitzen, dann ist es an der Zeit zu sagen, was man wirklich will, der verborgene innere Mensch. Nämlich für Gott leben und einen Unterschied zu machen in dieser Welt und dazu noch etwas Bleibendes zu hinterlassen. Ich will mich nicht schämen, ich will das nicht mehr. Nein, ich darf mein Leben lenken durch meine Worte. Und wenn ich anders rede, werde ich auch anders fühlen. Ich will mich nicht schämen, ich will mich freuen. Ich will mich freuen über meinen großen Gott, will mich ganz zu ihm stellen, das Wort austeilen und auch Ernte einbringen. Und das Dritte ist, was er hier sagt, egal wer es ist. Egal wie respektabel, würdevoll geachtet, fürchte keinen Menschen. Respektieren Menschen in Autorität, aber die sind auch nicht wertvoller als die, die vor der Welt nichts gelten. Also, wenn du jetzt jemanden kennst, vor dem du gehemmt bist, der berühmt ist, überaus reich, von mir aus adelig, sonst irgendwas, und du kommst dir unbedeutend vor. Du bist der Königssohn. Du bist die Königstochter. Deswegen rede. Egal, vor wem es ist. 2. Timotheus 2, Vers 14 bis 16. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen, deren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Es gibt gemäß der Bibel Arbeiter, die sich zu schämen haben. Und es gibt Arbeiter, die sich nicht zu schämen haben. Was zeichnet den Arbeiter aus, der sich nicht zu schämen hat? Das sind 5 Sachen, die wir hier finden. Das erste ist, er strebt. Das zweite ist, er ist bewährt. Das steht alles hier in diesen Versen. Ja, guckt mal drauf. Das dritte ist, er stellt sich Gott zur Verfügung. Das war viertens. Er stellt sich Gott zur Verfügung. Das vierte ist, er stellt sich als Arbeiter zur Verfügung. Und das fünfte ist, er schneidet das Wort der Wahrheit in gerader Richtung. Die Zürcher sagt, der das Wort der Wahrheit unbeirrt ausrichtet. Das erste, strebe. Sei aktiv. Und ich stelle dir mal die Frage, wonach strebst du eigentlich? Nach guten Zensuren? Hoffentlich. Aber nicht, lass es nicht alles sein. Nach Geld? Nach gutem Aussehen? Nach Muskeln? Danach endlich den oder die Richtige zu finden? Hier steht, ein Streben, was wir haben sollten. Strebe danach. Das heißt, sage dir, genau das will ich. Vielleicht ist es einfach auch mal dran, eine andere Priorität im Leben zu setzen. Ich will mich unbedingt Gott bewährt zur Verfügung stellen. Bewährt, da steht das griechische Wort dokimos. Das heißt, geprüft wie Metalle durch das Feuer und daher auch gereinigt. Es bedeutet bewährt in Versuchung und Widerwärtigkeiten. Das heißt, ich ertrage die Erziehung Gottes und die Herausforderungen dieses Lebens in der Welt glaubensvoll, vertrauensvoll, mit der Gewissheit der Gnade Gottes, dass ich darin erwachsen werde. Deswegen hör auf zu jammern, zu klagen, wachse und reife an deinen Herausforderungen. Das heißt, bewähre dich da drin. Das nächste ist, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Das heißt, Gott, ich gehöre dir. Wenn du etwas von mir möchtest, ich mache das. Mein Leben gehört dir. Meine Zeit, mein Geld, meine Hobbys, meine Zukunft. Und ich glaube, dass Gott zu einigen von uns sagt, stelle dich mir zur Verfügung. Ich möchte mehr von dir, als du mir bisher gibst. Und ich habe auch mehr für dich, als du bis jetzt von mir hast. Wir alle haben Begrenzungen, Einschränkungen, viel Arbeit, die wir auch nicht aufgeben können natürlich. Aber ich sage dir, lebe du dein bestes Leben. Schau nicht drauf, was andere tun oder nicht tun, dass du sagst, der macht da auch so wenig. Lebe dein bestes, gottgeweihtes Leben. Stell dich Gott zur Verfügung als einen Arbeiter. Und wir kennen die Bibelstelle, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Wenn weniger Arbeiter sind, dann lasst uns doch welche sein hier. Und die, die Jesus finden, auch zu Arbeitern machen, als Vorbilder, dass wir Vorbilder sind in der Arbeit. Wieso ist das so, dass weniger Arbeiter da sind? Manche haben keinen Bock zu arbeiten. Manche arbeiten viel, aber sind mit anderen Arbeiten beschäftigt und nicht für das Reich Gottes. Deswegen lasst uns die Entscheidung fällen, ja, ich will ein Arbeiter in deinem Reich sein. Und der fünfte Punkt war da von diesem Text, verbreite das Wort der Wahrheit in gerader Richtung. Das heißt, lass nichts weg, tu nichts hinzu, streite nicht, vermeide unnütze Diskussionen und Geschwätz. Wenn du diese fünf Dinge beachtest, dann brauchst du dich nicht zu schämen. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 16. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, so insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn ihr aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Wenn wir wegen Christus geschmäht werden, griechisch geschmäht heißt uneidizo, das bezeichnet das unberechtigte Beschimpfen mit der Bedeutung schelten, beschimpfen, über jemanden schimpfen, diffamieren, schmähen. Wenn das passiert, sollen wir uns freuen. Ist nicht paradox. Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Jesus war nie gemein. Nie ungerecht. Was haben sie ihn geschmäht? Er war Liebe pur. Das gehört zum Leben dazu. Also wenn du wegen deines Christseins leidest, schäme dich nicht, sondern verherrliche Gott damit. Das scheint manch einem hier in Deutschland sogar ein bisschen fremd. Aber von unseren lieben Brüdern und Schwestern, die geflüchtet sind und dann zum Christentum konvertiert sind, die Jesus erlebt haben und dann erleben müssen, von der Familie verstoßen zu werden. Oder dass sogar die eigene Verwandtschaft, die Cousins oder was geschickt werden, dass sie umgebracht werden, weil das ja nur Schande ist für die Familie. Dann hat das ein anderes Kaliber als hier, dass die Freunde ein bisschen tuscheln, oder? Wer als Christ leidet, schäme sich nicht. Vers 19, wenn, dann sollst du deinem treuen Schöpfer deine Seele anbefehlen und Gutes tun. Deswegen schäme dich nicht deines Glaubens. Schämen soll man, wenn man ein Mörder ist, ein Dieb, ein Übeltäter und eigentlich sehr eigenartig, das passt gar nicht zu dieser Aufzählung, als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Der soll sich schämen, macht das nicht. Okay, und der letzte Vers, Hebräer 2, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist der Abschluss. Und ich würde es begrüßen, wenn eigentlich Jubel hier ausbricht. Jesus schämt sich unserer nicht. Jesus schämt sich deiner und meiner nicht. Und wenn du dich bislang mit Scham behaftet gefühlt hast, du gedacht hast, du bist eine Schande für Gott, du bist eine Schande für deine Familie, ein Misserfolg, du hast so viel missgebaut. Wenn du wiedergeboren wurdest, bist du ein Bruder von Jesus, ein Sohn, eine Tochter. Er schämt sich deiner nicht. Er heiligt, lass dich heiligen. Lass ihn etwas aus deinem Leben machen. Gott und sein Reich zuerst. Und dann wird uns Versorgung zuteil, Annahme, Veränderung, die Frucht des Geistes wird wachsen. Amen. Lass uns aufstehen, dem Herrn singen. Und wenn du was festlegen möchtest für dein Leben, einen Schritt wagen möchtest, der dich stark herausfordert. Nicht nur, gut, ich fange jetzt wieder an, still Zeit zu machen, ist gut. Aber wo du wirklich sagst, boah, das kostet mich was, aber ich will weiter. Dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen und diesen Schritt vor einem Zeugen, einer Zeugin festzumachen und für dich segnen zu lassen.